der Ringe von Tolkien. Und ein zentraler Satz in diesem Film, der so weltbekannt ist, der lautet: Die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel. Vielleicht habt ihr diesen Satz in dem Zusammenhang schon mal gehört. Und als ich neulich in Schondorf unterwegs war, da habe ich gemerkt, wie wahr das ist und wie recht diese Aussage eigentlich hat. Ich war nämlich im Fitnessstudio und war da auf dem Stepper und habe versucht, mich so ein bisschen fit zu halten. Ganz wichtig, wenn man viel am Schreibtisch sitzt, ab und zu mal auch ein bisschen Bewegung zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Und plötzlich verwickelte mich mein Nebenmann, der da auch am Tun und Machen war, in ein Gespräch und erzählt mir plötzlich: Ach, wie schlimm ist das mit dem Dieselskandal im Augenblick? Und hat mir sein Leid geklagt, dass er nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren kann und dass er es kurz vorher abstellen muss und dann auch öffentliche Verkehrsmittel nehmen muss. Und wie übel das doch ist, was hier die Politik mit uns macht und überlegt, ein neues Auto zu kaufen und. Und hat den ganzen Kübel seines Unmuts und seines Unverständnisses so über mir ausgekippt. Und ich dachte, hey, was ist los? Wer bin ich? Warum? Ich bin nur hier zum Sport machen und sonst gar nichts sonst. Auf jeden Fall, die Welt ist echt im Wandel und das ist angekommen, sicherlich auch bei euch schon hier in Welzheim. Und das kann man an ganz unterschiedlichen Dingen feststellen. Man merkt es auch, wenn man die Nachrichten hört. Es gab ja jetzt vor kurzem den längsten Shutdown in der Geschichte der amerikanischen Regierung. Ihr habt das mitbekommen. Mittlerweile ist ja so eine Übergangslösung gefunden. Und trotzdem, die längste Phase, dass die Regierung sozusagen auf Eis lag und nichts mehr wirklich gelaufen ist. Interessant auch eine Beobachtung, dass tausende Schüler in Deutschland freitags den Unterricht schwänzen. Habt ihr gehört davon? Ich weiß nicht, wie das hier in Welzheim ist, ja. Den Unterricht schwänzen. Ja, warum? Nicht nur, weil sie keine Lust auf Schule haben, sondern weil sie das Klima retten möchten. Sie demonstrieren, um das Klima für ihre Generation und die Zukunft zu retten, weil sie sagen, wenn wir weiterhin Kohle verbrennen, dann haben wir in so und so vielen Jahren keine saubere Luft mehr zum Atmen. Und ihr Älteren, unser Problem ist das alles nicht mehr, aber ihr Problem ist das. Und darum schwänzen sie Schule und gehen auf die Straße. Ich finde das schon sehr interessant. Und während das alles und vieles andere natürlich auch noch läuft, hören wir von Markus Rode. Und Markus Rode ist der Deutschlandleiter von Open Doors, dass parallel zu all dem noch nie so viele Christen weltweit verfolgt werden wie jetzt gerade im Augenblick. Und dass es noch nie in manchen Stellen der Welt so gefährlich war, sich zu Jesus und zur Bibel zu bekennen, wie jetzt in diesen Tagen und jetzt in dieser Zeit. Wenn man sich das alles so vor Augen hält und so auf seiner Zunge zergehen lässt, sage ich mal, da kann man schon verunsichert werden und vielleicht auch ein Stück verwirrt werden und irgendwie so sich ins Private zurückziehen. Ich weiß nicht, wie ihr mit all diesen Nachrichten umgeht, die so auf uns einprasseln. Ich habe mich erinnert an ein Zitat, das ich euch mitgebracht habe. Vielleicht kann man das hier sehen. Ja, genau, man kann es sehen. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht zeigen. Hier ist das Zitat. Das Zitat heißt: In Zeiten des Umbruchs werden die Lernbereiten die Erde erben. Während die Fertigen, die vermeintlich Fertigen, sich für bestens vorbereitet halten auf eine Welt, die es aber schon gar nicht mehr gibt, die schon gar nicht mehr existiert. So schnell ist die Welt im Wandel, dass nur die Lernenden, ständig dazu Lernenden, eine Chance haben, überhaupt Schritt zu halten und zu verstehen. Die anderen meinen, fertig zu sein, und die Welt ist schon längst, existiert schon längst nicht mehr, auf die sie sich vorbereiten. Und meine Frage heute Morgen ist: Was lernen wir eigentlich als Christen angesichts dieser rasanten Veränderungen? Gibt es so etwas wie Leitplanken, für unser Leben, an denen man sich festhalten kann, die ein Stück Orientierung und auch ein Stück Sicherheit geben, mitten in diesem rasanten Wandel, in dem wir offensichtlich mittendrin sind. Die Jünger Jesu, die waren offenbar sehr, sehr verwirrt über ganz andere Dinge, nicht über diese, die uns heute verwirren, sondern die Jünger waren verwirrt darüber, dass Jesus ihnen mitgeteilt hat im Johannes Kapitel 14, es wird eine Zeit kommen und die steht unmittelbar bevor, da werde ich nicht mehr bei euch sein, da werde ich euch verlassen haben. Und das wird einen tiefen Einschnitt in die Welt und in euer Leben bringen. Und die Jünger haben sich überlegt, wow, wie soll das alles werden? Die haben gar nicht verstanden, was das bedeutet. Man sagt ja, sie verstanden nur Bahnhof im Grunde genommen und nicht, was das beinhaltet. Und nur einer hat eine Frage gestellt und das ausgesprochen, was alle anderen gedacht haben. Und dieser eine, der war Thomas. Und Thomas hat gesagt im Johannes Kapitel 14, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und dann antwortet Jesus mit einem Satz, den ihr alle auswendig kennt, weil er so bekannt ist. Und das ist dieser Satz aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, wo es heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich finde das sehr stark, weil Jesus lässt die Jünger nicht im Dunkeln tappen. Irgendwie kommen wir noch nicht so klar her. Er lässt die Jünger nicht im Dunkeln tappen, sondern er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Erschreckt nicht bei all dem, was sich bewegt und bei all dem, was sich verändert. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, Jesus gibt mit diesem ganz bekannten Bibelwort Antwort auf drei wirklich elementare Fragen, an denen kein Mensch unserer heutigen Zeit vorbeikommt. Nämlich die erste Frage ist, welchen Weg sollen wir eigentlich einschlagen in dieser multioptionalen Gesellschaft und in diesem Supermarkt der religiösen Angebote? Wo geht's eigentlich lang bei der Fülle der Möglichkeiten? Und die zweite Frage ist, gibt es in dieser Welt, in der wir unterwegs sind, überhaupt eine Wahrheit, die allgemeingültig und für uns verbindlich ist? Gibt es das überhaupt? Oder ist Wahrheit einfach subjektive Wahrnehmung? Wie Pilatus schon sagte beim Verhör bei Jesus, was ist schon Wahrheit? Nicht? Ihr kennt diese Frage. Darum geht's. Und die dritte Frage ist, sehnen wir uns nicht alle nach einem echten, erfüllten Leben, das nicht nur gelingt, sondern wo man darin ruhen kann und Geborgenheit und Frieden erleben kann? Und wenn ja, wenn es sowas gibt, wie sieht das aus und wie können wir das bekommen? Ich glaube, dass Jesus mit diesem Text auf diese drei Fragen zentrale Antworten gibt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu Christi ausgerüstet sind, dass das unsere Kernkompetenz ist, auf diese drei elementaren Lebensfragen im Namen Jesu Auskunft zu geben. Weil das Fragen sind, die jeden Menschen betreffen, die jeder Mensch sich stellt, hier draußen in Welzheim und auch natürlich in Schorndorf und überall auf dieser Welt. Und Jesus gibt uns Wegweisung, Orientierung dazu. Und darum, die erste Frage möchte ich genauer ansehen, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin der Weg? Könnt ihr eine Folie weiterschalten? Ich bin darauf gestoßen und habe festgestellt, Jesus entwickelt bei dem, was er gelehrt hat, als er gelebt hat hier in dieser Welt, Jesus entwickelt kein neues religiöses System. Jesus sagt nicht, ihr müsst fasten, ihr müsst beten, ihr müsst spenden, ihr müsst in einen bestimmten heiligen Ort pilgern in dieser Welt oder ihr müsst euch von irgendwelchen Stammaposteln die Hände auflegen lassen oder ihr müsst so und so viel Rosenkränze beten oder ein Repertoire von guten Taten vorweisen. Das müsst ihr, und wenn ihr das tut, dann habt ihr den richtigen Weg irgendwie erkannt und verstanden, worum es geht, hat Jesus überhaupt nicht gesagt. Hat er nirgendwo und nicht gesagt. Der Weg zu Gott und der Weg, den Jesus beschreibt, hängt nicht von deinem und meinem Bemühen ab. Hängt nicht davon ab, was die Kirchenpolitik hergibt. Entschuldigung. Hängt nicht vom Versagen und vom Gelingen ab, was Christen in diesem Leben und in dieser Welt so tun. Manchmal hört man, dass Leute sagen, wenn ich höre, was im Namen Jesu alles schon passiert ist, wie soll ich an diesen Gott überhaupt noch glauben? Aber es geht gar nicht um das, was Christen irgendwann im Mittelalter vielleicht verbrochen haben. Es geht nicht um die Inquisition, auch nicht um die Hexenverbrennung, die irgendwann mal im Namen Christi passiert ist. Sondern Jesus sagt, es geht nicht um das, was Christen mit meiner Lehre gemacht haben, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich ganz persönlich bin der Weg. Öffne den Weg, ich zeige euch den Weg und ich schaffe einen Weg. Und dieser Weg, der bin ich ganz persönlich mit meiner Person. Und wenn ihr euch an mich haltet, an mir orientiert, dann werdet ihr ein gutes Ziel, dann werdet ihr ans Ziel kommen. Natürlich stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt? Ganz konkret und ganz praktisch. Ich möchte es mit einem Beispiel erzählen, das einen realen Bezug hat. Es ist ein Beispiel aus USA, es geschah nämlich in Brooklyn in New York, als in der 20. Etage in so einem Wolkenkratzer irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist. Und wie das oft so ist in diesen Wolkenkratzern, binnen Minuten hatte sich das Feuer und hatten sich die Flammen im Treppenhaus im Aufzugsschacht ausgebreitet, sodass die Leute, die im Hochhaus arbeiteten, oberhalb des Feuers, natürlich in einer richtigen lebensgefährlichen Situation war. Die Feuerwehr wurde gerufen, sie kamen mit ihrem besten, modernsten und größten Gerät angefahren, mit einer Drehleiter, die man unglaublich weit ausfahren konnte, um die Leute in Hochhäusern eben zu retten. Und als sie diesen Rettungsarm maximal ausgefahren hatten bis oben hin, stellten sie fest, zu ihrem Erschrecken, es fehlten genau 2 Meter bis zu dem Fenster, wo die Leute eben um Hilfe riefen und um Rettung gebangt haben. Und dann war natürlich die Verzweiflung groß. Man fragt sich, was tun? 2 Meter fehlen in dieser Situation. Und dann hatte der Hauptmann der Feuerwehr, Jason Carson hieß der Mann, hatte eine fantastische Idee. Und zwar rief er diesen Leuten dort oben, 2 Meter oberhalb von ihm, rief er zu, es gibt nur einen einzigen Weg, wie ihr gerettet werden könnt aus dieser misslichen Situation. Und sie riefen zurück und sagen, hey, ja, was ist denn unser der Weg? Wir können ihn nicht sehen. Wovon sprichst du eigentlich? Und Verzweiflung mitten in den Stimmen und in der ganzen Situation. Wo ist dieser Weg? Und dann stieg Carson, dieser Feuerwehrhauptmann, auf die letzte Sprosse seiner Leiter und machte sich so lang, wie er irgend konnte und klammerte sich oben an der Fensterbank fest und sagte zu denen da oben im Fenster, ich, nur ich bin der Weg, der euch retten kann. Und sie schauten mit großen Augen aus dem Fenster nach unten. Und sie wollten es nicht glauben, was dieser Mann ihnen entgegenrief. Und es hat aber nicht lange gedauert, da haben sie begriffen, er hat wirklich recht. Es gibt für uns keine andere Rettung und keinen anderen Weg. Und so ließ sich der eine und der andere auf und über den Körper von Jason Carson vorsichtig und behutsam aus der Fensterbank herab über seinen Körper hinunter auf die rettende Leiter. Erst der erste und der zweite und schließlich auch der dritte. Und als der dritte Mann dort oben vom Fenster, und es waren nur drei, gerettet wurde, da geschah das Unfassbare für alle, die dieses unglaubliche Ereignis beobachtet haben. Nämlich als der dritte gerettet war, verließen Carson, den Feuerwehrhauptmann, die Kräfte und er stürzte von beißendem Qualm umgeben in den Tod. Nach unten. Alle hatten gesehen, was passiert war. Und ohne ein einziges Wort hat jeder, der es sah, verstanden, Jason Carson war ihr Weg zum Leben. Jason Carson hat diesen drei Leuten Leben gerettet und erhalten. Genauso wie Jesus Thomas das Leben geschenkt hat, wie Jesus für Thomas der Weg zum Leben ist, genauso wie Jesus für dich und für mich der Weg zum Leben ist, nicht auf einer Drehleiter, sondern als er am Kreuz hängt, zwischen Himmel und Erde, und genauso wie damals dieser Feuerwehrhauptmann der Weg zum Leben war, so ist Jesus für uns heute einziger Weg, der wirklich Leben retten kann und Leben schenken kann. Interessant übrigens, dass Jesus hier im Präsens spricht. Er sagt nicht, ich werde euch das Leben zeigen und geben, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das gilt für jede Zeit, für jeden Ort dieser Welt, für jede Generation. Er ist bis heute, er ist in Welsheim, er ist in Stuttgart, wo immer du bist auf dieser Welt, er ist tatsächlich zeitlos der Weg, der zum Leben führt. Und jeder, der sich auf ihn einlässt, an ihm festklammert, so wie die, die sich an diesem Carson entlang auf die Leiter runterließen, wer sich so an Jesus klammert, ja, der wird den Weg finden und das Ziel erreichen. Eine zweite Frage: Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit? Was meint er? Jesus sagt ja nicht, dass er die Wahrheit lehrt. Dann wäre Jesus ja nicht mehr als einer der Wahrheitslehrer, von denen es ja viele gegeben hat, auch zur Zeit Jesu, ein Weisheitsprediger seiner Zeit. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann bedeutet das, er verkörpert. Jesus repräsentiert sozusagen die Wahrheit Gottes in Person. Und darum heißt es auch nur zwei Verse weiter, in Johannes Kapitel 14, Vers 7 oder im nächsten Vers: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen, sagt Jesus. Das heißt, wer Jesus kennt, kann tatsächlich wissen, wie Gott ist. Wer Jesus kennt, kann wissen, wie Gott ist. Und alles, was Menschen über Gott wissen müssen, lässt sich an der Person Jesu erkennen, ablesen, verstehen, nachvollziehen. Das bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist sozusagen der Schlüssel aus dem Gefängnis einer subjektiven menschlichen Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Du nimmst etwas wahr, das ist deine Wahrheit. Ein anderer, der nimmt vielleicht den gleichen Sachverhalt aus einer ganz anderen Perspektive wahr und sagt, hey, das ist meine Wahrheit. Wir kennen diese Denkweise. Jesus ist aber der Schlüssel, der uns aus dem Gefängnis einer jeden Gottes Fantasie. Menschen haben viele Fantasien über Gott. Ja, wie ist Gott? Wie ist er wirklich? Was müssen wir tun, um ihm zu gefallen? Was müssen wir tun, um ihn kennenzulernen? Und da gibt es tausend Ideen und Ansätze und verschiedene Konzepte. Aber Jesus sagt, ich bin tatsächlich die Wahrheit. Das heißt, er ist der Ausweg. Er ist der Schlüssel aus aller Spekulation, aus dem Dickicht von Meinungen, von Weltanschauungen, ja sogar von Religionen und religiösen Verständnissen. Er ist es, der uns jenseits aller menschlichen Meinungen seine Wahrheit wissen lässt. Und es ist seine Wahrheit, und das ist wichtig zu verstehen, es ist seine Wahrheit, nach der die Menschen am Ende dieser Zeit beurteilt werden. Es ist seine Wahrheit, an der unser Leben gemessen wird. Ich möchte das konkret machen. Menschen mögen Jesus kritisieren heute, und das geschieht ja vielfach. Sie mögen ihn belächeln, sie mögen ihn ablehnen oder ignorieren, was auch immer. Jeder hat das Recht und die Möglichkeit, seinen eigenen philosophischen oder wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff zu definieren. Diese Freiheit hat jeder. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott in Jesus Christus und an diesem Kreuz uns die Wahrheit präsentiert und gezeigt hat, die am Ende gilt. Die am Ende die entscheidende Rolle spielt. Jenseits aller menschlichen Vorstellungen von Wahrheit und Wahrnehmung und Werten und Überzeugungen. Versteht ihr? Jesus ist der, der uns die göttliche Wahrheit gezeigt hat. Du kannst sagen, hey, ich sehe eine ganz andere Wahrheit. Das darfst du, ist okay, ist kein Problem. Aber am Ende geht es um die Wahrheit Gottes und nicht um deine Wahrheit. Und darum sagt Jesus, ich zeige euch die Wahrheit, die am Ende gilt, die am Ende entscheidet, nach der am Ende dein Leben beurteilt wird. Und darum ist es gut, diese Wahrheit Jesus zu kennen und sich an dieser Wahrheit zu orientieren und sich Wahrheit nicht nach eigenem Gutdünken zurechtzulegen, so wie es heute ja vielfach geschieht. Und schließlich, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Leben? Jesus spricht hier nicht von Bios, ein Begriff aus dem griechischen Neuen Testament. Er spricht nicht von Bios im Sinne von biologischem Leben, im Sinne von Blutdruck, Puls und Atmung und so weiter. Jeder hat Bios. Sondern Jesus spricht von Zoe. Das ist ein anderer griechischer Begriff für Leben. Und Jesus meint das Leben, das er nur denjenigen schenkt, die ihn kennen und sich auf ihn einlassen. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Leben, das so dynamisch und so gottgewirkt ist, dass selbst der irdische Tod euch dieses Leben nicht mehr rauben kann. Dieses Leben gibt Jesus. Jesus schenkt denen, die ihn kennen, seinen Geist, oder man könnte es mit einem technischen Bild auch vergleichen und könnte sagen, wenn Jesus dir Zoe gibt, das Leben gibt, dann ist das die Befähigung, dass du mit Gott in Kontakt kommen könntest. Das ist wie eine Antenne, eine Fähigkeit, seine Stimme zu hören, mit ihm zu kommunizieren. Im Grunde ist es das, was Gott den Menschen gibt, was damals nach dem Sündenfall in Eden verloren gegangen ist. Die Menschen sind nach dem Sündenfall nicht tot umgefallen, aber sie haben den Kontakt zu Gott verloren. Und darum wurden sie aus Eden rausgetrieben. Sie haben weitergelebt. Sie hatten Bios nach wie vor. Das Herz hat geschlagen. Sie haben geatmet und so weiter. Ja. Haben außerhalb weitergelebt. Aber der Kontakt nach oben war gekappt. Und nun kommt viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte später, Jahrtausende später, kommt Jesus in diese Welt und sagt, ich gebe euch dieses Leben zurück, das damals in Eden verloren gegangen ist, damit ihr mit mir in Kommunikation, in Kontakt kommen könnt. Ein Leben, das stärker ist wie der Tod, das du niemals mehr verlieren kannst. Es gibt ein Buch über die Erweckungsbewegung im Siegerland. Wir waren die letzten 8 Jahre im Siegerland unterwegs, bevor wir hier nach Schondorf gekommen sind. Und es gibt eine Erweckungszeit Anfang des 19. Jahrhunderts im Siegerland. Und dieses Buch, was diese Zeit dokumentiert, hat diesen vielsagenden Titel, Die Gnade bricht durch. Ich finde das eine starke Formulierung, denn es gab in jener Zeit reihenweise Leute, die plötzlich verstanden haben, wenn wir es also mit einem Gott zu tun haben, der es zulässt, dass wir mit allem Versagen, mit all unserer Schuld, mit allem Zweifel, den wir so in uns tragen, bei ihm dennoch willkommen sind. Wenn es das wirklich gibt, dann möchte ich, dass dieser Jesus in mein Leben kommt. Denn wenn das stimmt, ist das ja eine unglaubliche Chance, die uns dieser Jesus und dieser Gottes Sohn eröffnet. Das bedeutet nämlich im Klartext, dass alles, was in meinem Leben bisher irgendwie schiefgegangen ist, dass alles, wo wir manchmal noch die Wunden in der Seele tragen oder die Narben und wo wir die Erinnerungen noch haben, all der Beziehungsmüll und alles, was wir jemals in Sand gesetzt haben in unserem Leben, dass da ein Gott ist, der sagt, ich weiß um all das, aber weißt du was? All das hält mich nicht ab, dich zu lieben. Und wenn das wahr ist, und das haben die Leute im Siegerland damals Anfang des 19. Jahrhunderts verstanden, dann ist das wie früher in der Schule, wo in deinem Heft ganz viel rot und falsch und nee und im Zeugnis vielleicht nicht versetzt oder keine Ahnung, was da alles so drin stand. Und irgendwann, fängst du ein neues Heft an oder da gibt's ein neues Zeugnis, eine neue Chance. Du kannst nochmal neu durchstarten. Du kannst die Dinge nicht ungeschehen machen. Aber Jesus sagt, wenn du zu mir kommst und ich dir die Schuld abnehme, dann ist es so, wie wenn es nicht passiert wäre. Es darf dich nicht mehr belasten und nicht mehr zwischen uns stehen. Weil ich dir die Schuld vergebe. Und die Leute haben gemerkt, hey, da bricht die Gnade durch in meinem Leben. Und sie sind reihenweise in die Seelsorge gegangen, damals zu den Christen, und haben gesagt, im vertraulichen Gespräch, ich habe bisher meine Probleme irgendwie in Alkohol ersäuft, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich sonst mit hin sollte. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich die Ehe schon gebrochen. Meine Frau, die weiß noch gar nichts davon. Aber wenn sie wüssten, wie unfassbar mich das belastet und wie leid mir das tut. Mit solchen Sachen sind die Leute zur Seelsorge gegangen und sie haben ausgepackt und sie haben gehört, im Namen Jesu Christi, die Schuld ist von dir weggenommen. Dir ist vergeben. Und die Leute haben das verstanden. Und Lasten sind den Leuten von der Seele gefallen. Ich habe das selbst erlebt schon in meinem Leben, als ich in der Seelsorge war. Ganz früher dachte ich ja immer Seelsorge, oh, das ist was für die richtig schweren Fälle, für die, die irgendwie psychisch angeknackst sind und die allein nicht klarkommen im Leben und was weiß ich was. Und ich bin in die Seelsorge gegangen im Rahmen meiner theologischen Ausbildung und habe in einem vertraulichen Gespräch alles auf den Tisch gehauen, was mir eingefallen ist. Und ich sage euch, es war richtig peinlich. Es war richtig peinlich. Alles, was mir so eingefallen ist, so die ganzen Jugendsünden, ja, die man so mit sich trägt. Und irgendwie, ich konnte dem gar nicht ins Gesicht gucken, der da saß. Ja, und habe woanders hingegangen. Aber ich habe ihm alles erzählt und dieses und jenes. Und dann höre ich ihn noch eben diesen Zuspruch sagen im Namen Jesu, dass es erledigt vor Gott. Das wird nie mehr zur Sprache kommen. Und ich sage euch, ich bin rausgegangen aus diesem Raum. Es war sowas von erleichtert. Ich hätte jubeln und springen können. So hat sich Vergebung und Freiheit und Neuanfang für mich angefühlt in dieser Situation. Und ich glaube, dass das heute noch so ist, wenn wir Christen die Chance nutzen würden, dass wir diese Dinge, die uns manchmal Not machen, dass wir die einfach besprechen, dass wir die ablegen, dass wir die loslassen, vor Jesus unters Kreuz bringen und sagen mit einem Menschen des Vertrauens, hey, da gab es Dinge, ja, die waren nicht in Ordnung, das muss ich sagen, aber Jesus vergibt es dir. Und ich dachte mir, wie viel Bitterkeit könnte oft überwunden werden, wie viel Ehen könnten gerettet, wie viel Magengeschwüre vielleicht geheilt werden, wenn wir die Gnade bricht durch wirklich verstehen und leben würden. Nach 3 Tagen, 3 Tage nach dem Unfall von Jason Carson, saßen die 3 Geretteten aus dem Fenster mit ihren Familien in der Trauerfeier von Jason Carson. Und sie weinten wie Kinder. Vor ihnen stand der Sarg mit dem verrußten Helm des Hauptmanns, der sein Leben verloren hat in diesem Einsatz. Darauf zu lesen war nur noch J.C. Jason Carson. Und unvergesslich war für alle Anwesenden, er starb, damit ich leben kann, damit ich hier sitzen kann und Zukunft habe. Und ich glaube, weil das genau das ist, was auch auf Jesus zutrifft, darum sagt Jesus am Schluss von diesem Vers 14, Kapitel 14, Vers 6, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus hat das Recht, das so zu formulieren und die Autorität, das so zu sagen. Diese Aussage ist für viele schwer verdaulich. Manche finden sie intolerant, exklusiv oder provozierend. Ja, das kann ich verstehen. Aber es war eben nicht Mohammed und es war nicht Buddha und es war auch nicht irgendeine Gottheit des Hinduismus, die ihr Leben losgelassen hat, um andere, um dich zu retten und mich. Es war halt Jesus. Und darum kann Jesus sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Als ich das verstanden hatte, irgendwann in meinem Leben, dachte ich, das ist Sprengstoff für diese Welt. Und das ist zugleich Freiheit für jeden, der das hört. Und darum habe ich meinen ersten Beruf, ich war damals bei der heutigen Telekom beschäftigt, meinen ersten Beruf an den Nagel gehängt und habe gesagt, wow, den Rest meines Lebens möchte ich damit verbringen, das den Leuten zu sagen, damit diese Freiheit die Erfahrung von möglichst vielen werden kann. Das war für mich ein Stück Berufung, mein Weg jedenfalls in den vollzeitlichen Dienst und in den Dienst als Pastor. Und je mehr ich das verstehe und je länger ich mit Jesus unterwegs war, umso mehr verdient Jesus zumindest bei mir meine Hochachtung, meine tiefste Anbetung und auch meine aufrichtigste Liebe, dass ich sage, Jesus, so wertvoll, ich bei dir, obwohl du mich kennst, mit all dem, was war, Jesus, du bist großartig. Es gibt nichts Besseres, als dich zu kennen. Das ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Und das wünsche ich euch auch, diese Erfahrung. Und daran erinnert übrigens auch dieser Tisch, der heute hier steht, daran erinnert das Abendmahl, dieses Brot, das da liegt, was uns erinnert an den Leib, den er eben gegeben hat. Losgelassen hat, unter Schmerzen. Das war kein Spaziergang, das war ein unfassbar teurer Preis, den er bezahlt hat. Und der Saft, der uns ans Blut erinnert, und beides sind Zeichen der Liebe und der Versöhnung. Und das dürfen wir jetzt gleich feiern miteinander, darüber dürfen wir jetzt gleich staunen und ihm auch die Ehre geben durch eigenes Beten, dass wir unsere Dankbarkeit da zum Ausdruck bringen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch ein Lied zusammen singen. Dazu lade ich euch herzlich ein.